Wir sind in Lukas 9, ab Vers 21 heute Morgen. Ich möchte mit einem Bild vom Autofahren beginnen. Ich denke, jeder, der Auto fährt, dem ist bewusst, dass immer nur einer das Auto lenken kann. Ne? Wenn dein Schatz nebenan am Beifahrersitz ins Lenkrad greift, ist es meistens nicht so gut. Oder vielleicht bei Fahrschulautos, ne, da kann der Fahrlehrer umschalten, er kann eingreifen, aber es kann trotzdem immer nur einer fahren. Entweder er lässt dich fahren oder er übernimmt die Kontrolle. Ein Auto kann immer nur einer lenken. Und so ist es auch mit unserem Lebensauto. Es kann nur einer am Steuer sein und Jesus möchte in unserem Lebensauto am Steuer sein. Er beansprucht es für sich, dass wir ihn an Steuer lassen. Die Jünger haben Jesus gepredigt, das Reich Gottes verkündigt. Die haben Jesus als den König erkannt. Und dann letzte Woche hat Petrus eine ganz wichtige Offenbarung ausgesprochen, nämlich diese Offenbarung, wer Jesus ist. Und er hat gesagt, du bist der Christus. Du bist der Christus Gottes, der verheißene Retter, der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes, der dieselbe Natur teilt mit dem Vater. Du bist unser Gott, du bist unser Retter, du bist unser Herr. Und in der Parallelstelle hat Jesus geantwortet, Petrus, das hast du dir nicht selber ausgedacht, das ist eine Offenbarung, die der Vater dir gegeben hat. Und auf diesem Bekenntnis, mit Menschen, die mich als den Christus bekennen, werde ich meine Gemeinde bauen. Die Pforten der Hölle werden sie nicht überwinden. Und dann sehr interessant, im Vers 21, wo wir heute weitermachen, sagt Jesus dann weiter und übrigens, Jungs, erzählt niemanden davon. Erzählt niemanden davon, dass ich der Messias bin. Erzählt es niemanden weiter. Das ist eine interessante Reaktion, oder? Lass uns hier Vers 21 lesen. Er redete aber ihnen ernstlich zu und gebot ihnen, dies niemand zu sagen. Er redet ihnen ernstlich zu. Es ist eine ernste Sache. Er hat gesagt, Jungs, kommt mal her, das ist jetzt wirklich wichtig. Erzählt niemandem weiter, wer ich bin. Bisschen komisch, oder? Da hatten die diese wunderbare Offenbarung und dann sagt Jesus, aber er erzählt niemandem weiter. Markus, kannst du gucken, da ist so dieser Hall im Sound. Irgendwo eine Rückkopplung. Bisschen komisch, oder? Ich denke, die Jünger, die konnten gar nicht warten, es weiter zu erzählen. Ich meine, wenn du eine tolle neue Offenbarung bekommst, die Freundin sagt dir, ich bin schwanger, wir werden ein Kind bekommen. Oder Freunde sagen, wir werden heiraten und dann sagen sie, aber behalt's für dich. Oh, ist schwierig, oder? Oder sagen wir, du wüsstest, wer der nächste Präsident werden würde. Da können wir viel Geld verdienen mit solchen Informationen. Es wäre schwer, das zurückzuhalten, oder? Schwer für sich zu behalten. Warum verlangt Jesus das von den Jüngern? Es ist niemandem zu sagen, dass er der Messias ist. Ich glaube, aus demselben Grund, warum er immer wieder gesagt hat, wenn er in Israel Menschen geheilt hat, oder was wir auch gesehen haben, als er die Tochter des Jairus von den Toten auferweckt hat, er hat immer wieder gesagt, sagt es niemandem weiter. Im Gegensatz dazu, wenn Jesus außerhalb von Israel geheilt hat, ich denke an den Dämonenbesessenen, als er den Dämonen ausgetrieben hat, hat er ihm gesagt, nee, du komm jetzt nicht mit mir, sondern du geh in dein Haus, geh in deine Stadt und erzähl allen von dem, was ich getan habe. Der Grund ist, dass die Jünger verstanden haben, wer Jesus ist, aber sie haben nicht verstanden, wofür Jesus gekommen ist. Sie haben nicht verstanden, was seine Mission ist. Und das hat ja einen kulturellen Hintergrund. Die Juden haben die Bibel im Licht ihrer Kultur ausgelegt. Die haben ihre Wünsche, ihr nationales Interesse da rein interpretiert, wenn sie die alttestamentlichen Prophetien gelesen haben. So ähnlich vielleicht in modernerer Zeit die Befreiungstheologen, die so ihr marxistisches Weltbild, so Klassenkampf in das Evangelium reingelesen haben oder vielleicht auch das Wohlstandsevangelium. Wir möchten gerne alle reich sein und gesund sein und die lesen das in die Bibel rein. Und es ist nicht gut, oder, wenn wir unsere Wünsche in die Bibel hineinlesen. Es ist eigentlich umgekehrt. Unsere Kultur, unsere Wünsche, das soll von Gottes Wort beurteilt werden. Und nicht umgekehrt. Aber die Juden haben das Alte Testament, die Juden zur Zeit Jesu, muss ich sagen, haben das Alte Testament sehr aus ihrer nationalistischen Sicht, aus ihren nationalistischen Wünschen gelesen. Und wir können das nachfühlen, oder? Wie war die jüdische Erfahrung? 600 Jahre lang waren sie unter Fremdherrschaft, von irgendwelchen anderen Völkern beherrscht. Zuerst die Babylonier und dann die Meder und die Perser und dann ist Alexander der Große gekommen und sie waren unter der Herrschaft von Griechenland und dann kamen die Römer. Und wir können das nachvollziehen, oder? 600 Jahre lang waren sie besetzt, waren sie unterdrückt in einem gewissen Sinn. Wir können das nachfühlen, diese Sehnsucht nach politischer Befreiung, nach Selbstständigkeit, nach Unabhängigkeit, auch nach freier Religionsausübung. Und dann haben sie die Prophetien im Alten Testament gelesen, die davon gesprochen haben, dass der Messias kommen wird, der sein Volk befreien wird, der sein Reich aufrichten wird. Und sie haben das so interpretiert, der Messias wird kommen und wird uns von den Römern befreien, er wird die Römer rauswerfen, er wird ein Großreich Israel aufrichten, da wird Wohlstand sein und Frieden sein und Anerkennung. Alle anderen Völker werden sich vor uns beugen. Können wir nachvollziehen, ne? Von so einem unterdrückten Volk, dass dieser Wunsch da ist. Aber auf der anderen Seite haben sie diese ganzen Stellen im Alten Testament, die über den leidenden Messias sprechen. Jesaja 53, Psalm 22. Die haben sie irgendwie ignoriert. Das haben sie überlesen. Und ich finde es interessant, ich habe diese Woche in meiner persönlichen Bibellese in der Apostelgeschichte gelesen und da sagt der Apostel Petrus in seiner Predigt, Gott hat erfüllt, was er durch den Mund aller Propheten vorher verkündigt hat, dass sein Christus leiden sollte. Aber die Bibelgelehrten, die jüdischen Gelehrten zur Zeit Jesu haben das nicht gesehen. Die haben in den Messias alle ihre nationalen Hoffnungen und Erwartungen und Wünsche reingelegt. Vielleicht wie so manche Afroamerikaner in der letzten Präsidentenwahl in Obama. Großes Verlangen nach dem Messias als irdischen König, der unsere irdischen nationalen Träume verwirklichen wird. Und als Jesus Wunder getan hat, was ist passiert? Die Leute wollten ihn zum König machen. Zu diesem König, wie sie ihn sich vorgestellt haben. Und das ist der Grund, warum Jesus sagt, oh, seid vorsichtig, Leute, diese Botschaft, diese Erkenntnis, dass ich der Christus bin, der verheißene Retter, das weiterzusagen. Leute haben das falsch verstanden. Das Problem ist, es war nicht Gottes Absicht, Jesus zu diesem irdischen König zu machen. Das war nicht der Grund, warum Jesus Mensch geworden ist. Jesus, die zweite Person des dreieinigen Gottes, dass er Mensch geworden ist. Er ist nicht gekommen, um ein ökonomischer Retter zu sein oder ein sozialer Retter zu sein, so im Sinne der Befreiungstheologie. Er ist vor allem gekommen, um ein geistlicher Retter zu sein, um Menschen zu retten aus ihren Sünden, von ihrer Schuld, um Menschen in Beziehung mit Gott zu bringen. Er hat gesagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Jesus war nicht in erster Linie ein nationaler Retter oder Herrscher, sondern ein persönlicher. Gekommen, um Menschen zu versöhnen mit Gott. Um Menschen zu befreien von der Sklaverei der Sünde in ihrem Leben. Er möchte unser persönlicher Herr und Retter sein. Er will herrschen und regieren in unserem Herzen. Also Jesus nicht Jesus, die Juden und damit auch seine Jünger hatten eine falsche Vorstellung. Die Jünger hatten erkannt, wer Jesus ist, aber sie haben noch nicht erkannt, wozu er gekommen ist, was seine Mission ist. Und so konträr war das, was Jesus getan hat, wozu er gekommen ist, dass er sich eine scharfe Zurechtweisung von dem lieben Petrus einhandelt. Lesen wir den Vers 22 und wenn wir da weiterlesen, lest das mit jüdischen Ohren. Mit dem im Hinterkopf, worüber wir jetzt gesprochen haben. Aber hier weiht Jesus seine Jünger in seine wahre Mission ein. Und er sprach, der Sohn des Menschen muss vieles leiden und verworfen werden von den Ältesten und hohen Priestern und Schriftgelehrten und getötet und am dritten Tag auferweckt werden. Hört es mit den Ohren der Jünger. Du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Ich werde abgelehnt werden von den jüdischen Leitern. Ich werde sterben und den Rest haben die schon gar nicht mehr gehört. Ich werde auferstehen. Danach. Was? Nee, das kann nicht sein. Na, erstens, niemand verliert gerne einen geliebten Menschen. Schon gar nicht, wenn dieser Mensch dein Rabbi ist und dein Lehrer und dein Vorbild und derjenige, auf den du dein ganzes Leben gesetzt hast. Und zweitens, wofür ist ein leidender oder sterbender Messias gut? Wie ein Lamm, das geschlachtet wird. Wozu ist das gut? Nee, du musst herrschen. Du musst die Nation regieren. Du musst zu großem Wohlstand verhelfen, zu Vorherrschaft über alle anderen Völker. Du musst uns befreien, politisch. Was schockierend für die Jünger, was Jesus da sagt. Völlig konträr zu dem, wie sie gedacht haben und das, was sie erwartet haben. Das hat nicht in ihr Bild gepasst. Das hat nicht in ihre Lebensplanung reingepasst. Ich nehme an, die haben sich gesehen als Minister im Großreich Israel, als Mitherrscher mit Jesus. Und hey, wir werden angesehen sein und wir werden Wohlstand haben, wir werden reiche, einflussreiche Leute sein. Und dann lesen wir in der Parallelstelle, Petrus nahm Jesus zur Seite und fing an, ihn zu tadeln. Petrus fing an, Jesus zu tadeln. Das heißt, zurechtzuweisen, zu korrigieren. Die Neue Leben-Übersetzung übersetzt es so, Petrus bedrängte ihn sehr, doch nicht so zu sprechen. Das ist ein sehr starkes Wort. Petrus nimmt Jesus zur Seite und sagt, nee, Jesus, du liegst falsch. Jesus, du irrst, du bist auf dem Holzweg, das kannst du nicht machen, das kannst du uns nicht antun. Das ist nicht der Messias, den ich erwartet habe. Jesus, ich habe alles zurückgelassen, um dir nachzufolgen. Ich habe nicht alles zurückgelassen, um dich sterben zu sehen. Das ist nicht richtig. Das kannst du mir nicht antun, Jesus, das passt nicht zu meinen Erwartungen. Zu meinen Wünschen, zu meinem Lebensplan. Und ist das eine verrückte Szene, wenn man die von außen betrachtet? Da ist dieses kleine Großmaul Petrus, kleines Pünktchen auf unserem Planeten, der wieder ein kleines Pünktchen ist in unserer Galaxie, in unserem Sonnensystem, was wiederum ein kleines Pünktchen ist im ganzen Universum. Und hier haben wir diesen kleinen Petrus und er nimmt den allmächtigen Schöpfer beiseite, den allmächtigen Gott, den allweisen, allwissenden Gott, nimmt ihn beiseite und tadelt ihn. Jesus, nicht so, sag sowas nicht. Ist an Lächerlichkeit kaum zu überbieten, oder? Ist an Anmaßung kaum zu überbieten. Aber hast du das schon mal gemacht? Wir dürfen nicht zu hart sein mit dem Petrus. Ha? Wie reagierst du, wenn Gott was sagt, was dir nicht in den Kram passt? Wenn Gott was in deinem Leben tut, was du nicht erwartet hast oder dir nicht gewünscht hättest? Wenn er sagt, ich möchte, dass du dein Bobbycar teilst. Ich meine, fängt schon sehr früh an, ne? Und er sagt, du, ich möchte, dass du deine Frau um Vergebung bittest. Ich möchte, dass du ihr beim Spülen hilfst. Liebe Frau, ich möchte, dass du dich deinem Ehemann unterordnest. Ich möchte, dass du wartest bis zur Ehe mit Sex. Dass du einen Christen heiratest. Ich möchte, dass du ehrlich Steuern zahlst. Jesus. Ich möchte, dass du ein paar Jahre als Single mir dienst. Dass du im Putzdienst hilfst. Dass du deine schlechten Filme auf den Müll schmeißt. Jesus. Dass du statt den Urlaub in Mallorca zu verbringen, wie du es geplant hast, nach Rumänien gehst und da in einem Waisenhaus Windeln wechselst. Schon mal passiert? Wirst du so gedacht haben? Vielleicht bin ich die einzige Ausnahme. Nee, wenn wir ehrlich sind, haben wir alle schon mal so gedacht und das getan, was der Petrus getan hat. An der anderen Stelle in seinem Leben hat Petrus es so ausgedrückt, er hat gesagt, nein, Herr, das ist ein Widerspruch in sich, ne? Entweder ist der Herr oder ich sage Nein zu ihm, aber irgendwas stimmt da nicht. Nein, Herr. Widersinnige Aussage. Wie oft haben wir die gemacht schon in unserem Leben? Und es sieht in unserem Leben genauso lächerlich aus wie in dem Leben von Petrus, wenn wir das machen. Ich kann mich so identifizieren mit dem Petrus. Liebe Petrus. Jesus, du bist der Messias, du bist der Sohn des lebendigen Gottes, du bist mein Herr und Gott. Das ist richtig, Petrus, das bin ich und hier ist mein Schlachtplan. Ich werde auferstehen und herrschen, aber zuerst werde ich sterben. Ich bin gekommen, um zu sterben. Nee, Jesus, das ist nicht mein Plan für dich. Klingt das nicht so sehr nach uns? Und dann sagt Jesus, er aber sprach zu allen, und das schließt, glaube ich, auch uns mit ein, wir müssen das auch hören. Wenn jemand mir nachkommen will, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf und folge mir nach. Petrus und ihr, meine lieben Freunde, dieses muss sterben. Wenn du deine Einstellung nicht änderst, dann kannst du nicht mein Jünger sein. Solange du dich selbst und deine Wünsche und deine Ambitionen und deine Pläne nicht hinten anstellst, bist du kein Jünger. Das stellt die ganze Mission in Frage. Jesus fragt, wer darf auf dem Fahrersitz sitzen? Wer kriegt das Steuer? Du oder ich? Nicht beide, das geht nicht. Und er drängt sich uns nicht auf als Herr. Schüttel, er sagt hier, wenn jemand mir nachkommen will, freiwillige Sache. Jesus rekrutiert Freiwillige, aber wenn du ihm nachfolgen willst, musst du zuerst diese Grundsatzfrage klären, diese Herrschaftsfrage. Wer fährt? Wer ist der Herr? Jesus oder ich? Und es geht nicht beides, ne? Ich kann nicht für Jesus leben und für mich selbst. Ich kann nicht für mich selbst leben und für andere. Es geht nicht. Muss dich entscheiden. Und Jesus sagt uns, wenn du ein Jünger sein willst, ein Nachfolger von Jesus, dann muss dieser Götze selbst, dieser kleine Ego-Götze in unserem Leben sterben. Jesus sagt, ich werde mein Reich nicht mit lauter kleinen Göttern bauen. Wir müssen diese Herrschaftsfrage klären. Und das ist nicht unbedingt ein sucherfreundlicher Ansatz, ne, den Jesus hier hat. Sehr direkt, sehr klar. Sagt sehr klar, Nachfolge wird dich was kosten. Bedingung für Nachfolge, drei Dinge gibt er uns. Du musst dich selber verleugnen, du musst dir sterben und dann folg mir nach. Das erste ist Selbstverleugnung. Auf gut Deutsch, du musst dich selbst entthronen. Verleugnen heißt so viel wie Nein sagen. Du musst Nein sagen zu dir selbst. Das heißt, dass nicht länger du im Zentrum deines Lebens stehst, sondern Gott. Du sagst Nein zu dir, zu deinen Wünschen, zu deinen Plänen, zu deinen Ambitionen, zu deinen Gefühlen vielleicht auch manchmal, zu deinen Vorstellungen, zu deiner Selbstgenügsamkeit, zu deiner Unabhängigkeit von Gott. Sagst Nein dazu, dein eigener Gott zu sein, um Ja zu sagen zu ihm, zu seinem Willen, zu seinem Plan für dein Leben. So wie Jesus das getan hat, hat gerungen damit, er hat Blut geschwitzt, aber er hat gesagt, Vater, nicht wie ich will, sondern wie du willst. Jesus verlangt nichts von uns, was er nicht vorgelebt hat. Paulus hat gesagt, das Leben ist für mich Christus. Das ist mein Leben. Eine Sache, Christus. Ich lebe nicht länger für mich. Ich lebe nicht länger, um mich selbst zu verwirklichen. Ich bin nicht mein Leben, sondern Christus, der in mir lebt. Mein Leben ist nicht länger Selbstverwirklichung. Das ist so hässlich, oder, wenn wir uns selbst verwirklichen. Mein Leben ist Jesus-Verwirklichung. Dass ich ihn verwirkliche in meinem Leben, dass ich ihn sichtbar mache, ihn eher mit meinem Leben. Und das ist ein riesen Paradigmenwechsel, oder? Ein riesen Umdenken zu dem, wie wir natürlich denken. Unsere natürliche Tendenz ist, ich will mein eigener Herr sein. Ich will mein eigener Gott sein. Ich will selbst entscheiden, was gut und schlecht ist für mich. Was gut ist für dich, ist gut für dich. Was gut ist für mich, ist gut für mich. Wir sind alle unsere kleinen Götter. Das war das Problem, was Adam und Eva hatten, ne? Oder was ihnen so große Probleme gebracht hat. Ich will selber entscheiden, was gut und was schlecht ist. Ich will Gott sein. Dieser Götzendienst von unserem Ego. Eingenommen sein von uns selbst. Das sind wir alle von Natur aus, ne? Wir hatten heute Morgen alle ein Rendezvous mit der Person, die wir am meisten lieben in dieser Welt, als wir in den Spiegel geschaut haben. Ich kann euch das illustrieren, wenn ich ein Foto machen würde von uns allen, die wir hier sitzen. Nach welcher Person würdest du zuerst suchen, auf diesem Foto? Nach dir selbst. Und ob das ein gutes Foto ist oder ein schlechtes Foto ist, hängt einzig und allein davon ab, wie du getroffen bist. Schaue ich nicht rein, ist meine Frisur in Ordnung? Völlig egal wie die anderen 50 Leute. Ob das Foto gut ist oder schlecht ist, das bestimme ich. So sehr sind wir von uns eingenommen. Ganze Welt dreht sich um mich. Meine Wünsche, meine Vorstellungen, meine Gefühle. Und alle Welt ist da, um meinen Plänen zu dienen. Und wir wollen andere Menschen in dieser Welt einfach gebrauchen oder missbrauchen oder manipulieren, unser Ding zu tun. Das ist natürlich, oder? Wir führen einen Machtkampf, um uns selbst zu behaupten. Und das fängt schon ganz früh an. Bei dem Dreijährigen, der nicht ins Bett gehen will. Setze ich mich durch oder setzt der Papa oder die Mama sich durch? Dann, wenn wir heiraten, denken wir, oh, Schatz, du hast echt Potenzial. Und ich habe einen Plan für dein Leben. Ich werde dich ändern. Dien du mir. Oder? Ich meine, wenn wir ehrlich sind, kämpft man nicht damit. Mit dieser Diktatur des Ego. Das ist so in uns drin. Ich kämpfe damit jeden Tag. Ich sage immer, ich bin selbst mein größter Feind. Und das ist, wo unsere Beziehungsprobleme herkommen. Zwei Egos, die um die Vorherrschaft kämpfen. Um ihre Interessen. Statt einander zu dienen. Und vielleicht auch nur unbewusst legen wir dieses Denken auch auf Jesus um. Wir wollen mit ihm dasselbe tun. Jesus, Messias, Sohn Gottes, mein Herr und mein Meister, mein Gott, du hast echt großes Potenzial. Und ich habe einen Plan für dich. Mach du mich reich und gesund und gib mir das, was ich will, erfüll mir meine Wünsche, dien du mir, Jesus. Wie gesagt, es gibt eine ganze Theologie. Jesus, der Cola-Automat. Ich werfe meinen Glauben rein und dann muss er mir immer alles geben, was ich will. Selbstbedienungsladen, Jesus. Und Jesus sagt, das ist nicht wie der Hase läuft. Ich Gott, du Geschöpf. Ich Herr, du Diener. Ich bin der Herr und du bist herzlich eingeladen, unter meine Herrschaft zu kommen. Aber das heißt, du musst dich selbst entthronen. Ich stelle keine Herren ein als meine Jünger. Ich Herr, du Diener, oder du kannst nicht mein Jünger sein. Du bist kein Nachfolger. Jesus sagt, ich werde nicht dir nachfolgen. Du bist berufen, mir nachzufolgen. Verleugne dich selbst. Und das Zweite, nimm dein Kreuz auf. Täglich. Ist dasselbe Gedanke eigentlich. Kreuz war ein Hinrichtungswerkzeug. Kreuz hatte einen Zweck, dein Leben zu beenden. Wenn damals in der Kultur du jemanden gesehen hast, der ein Kreuz getragen hat, das war ein lebendiger Toter. Ein toter Mann. Ein Mensch, der sein Kreuz aufgenommen hat, hat es aufgenommen, um zu sterben. Es war nicht irgendwie so wie bei uns heute, irgendwas, ein Schmuckstück. Aber ich trage ein Kreuz. Wie niedlich. Nee, das war eine harte Sache. Vielleicht können wir es uns besser vorstellen als ein Galgen. Oder eine Giftspritze oder einen elektrischen Stuhl. Das war, was das Kreuz war damals, ein Hinrichtungswerkzeug. Das wird manche Bekehrungsaufrufe verändern, oder? Wenn wir so denken würden. Komm nach vorne, an den Galgen. Wie viele würden kommen? Jesus nachfolgen ist nicht irgendwie so eine, naja, nebensächliche, lockere, billige Sache. Und manchmal können so Bekehrungsaufrufe verzerrend sein. Ne? Komm zum Kreuz. Jesus wird all deine Probleme lösen und er wird dich glücklich machen und du wirst gesegnet sein und du wirst dich gut fühlen. Komm zum Kreuz. Aber ist Jesus wirklich gekommen, damit wir uns gut fühlen? Nicht wirklich. Er ist gekommen, um uns von unseren Sünden zu befreien, um uns in Beziehung mit Gott zu bringen. Und ja, in Gottes Gegenwart, da ist Heil. Und da werden wir gesegnet. Und wenn du zum Kreuz kommst, dann ja, beschenkt dich Jesus mit dem Geschenk des ewigen Lebens. Aber Leute, zum Kreuz zu kommen bedeutet auch zu sterben. Du kommst, um zu sterben. Das gehört auch dazu. Und wenn du nicht gewillt bist, zu sterben, dich zu ändern, zu sagen, Gott nicht wie ich will, sondern wie du willst, dann komm nicht. Wenn du nicht bereit bist, dich selbst zu verleugnen, dann bete nicht dieses Bekehrungsgebet, dann bist du noch nicht bereit. Ich glaube, manchmal wäre es hilfreich, uns das so vorzustellen. Sagen, hey, komm nach vorn auf den elektrischen Stuhl. Lad Jesus ein in dein Leben. Tozer hat geschrieben, das alte Kreuz ist ein Symbol für den Tod. Es steht für das abrupte, gewalttätige Ende eines Menschen. Der Mensch in römischen Zeiten, der sein Kreuz aufnahm und begann, die Straße hinunterzugehen, hatte sich bereits von seinen Freunden verabschiedet. Er kam nicht zurück. Er ging hinaus, sodass ihm ein Ende gesetzt wird. Das Kreuz machte keine Kompromisse, veränderte nichts, verschonte nichts. Es tötete den ganzen Menschen vollständig und für immer. Es versuchte nicht, sich mit dem Opfer zu arrangieren. Es schlug grausam und hart zu, und wenn es sein Werk vollendet hatte, gab es diesen Menschen nicht mehr. Das ist das Kreuz. Wenn Jesus sagt, nimm dein Kreuz auf. Wieder das Kreuz aufnehmen bedeutet, dir selbst zu sterben, dein Ego hinzurichten, wenn wir so sagen wollen. Deine Autonomie und Unabhängigkeit von Gott, dein Eigenleben, dein Eigennutzen, dein Eigensinn und deine ganze Selbstgenügsamkeit und Selbstherrlichkeit und Selbstgerechtigkeit und all diese Einstellungen, die mit Eigen oder Selbst beginnen. Ich betrachte diese Dinge ans Kreuz genagelt mit Jesus, sodass nichts mehr von mir übrig ist, von meinem Ego, von meinem Egoismus. Das Einzige, was ich will, er ist, ihn zu verherrlichen, ihn zu verwirklichen mit meinem Leben. Sein Wille, seine Ehre, das ist mein höchstes Ziel. Das Leben ist für mich Christus. Römer 6, da heißt es, dass wir uns der Sünde für tot halten, Gott aber lebend in Jesus Christus. Und ich stelle mich selbst Gott als Werkzeug der Gerechtigkeit zur Verfügung. Das ist das Kreuz in unserem Leben. Nicht, oh, ist so ein Kreuz, irgendwie meine Krankheit, vielleicht sogar mein Ehepartner, so ein Kreuz. Das ist nicht das Kreuz, biblisch gesehen. Das Kreuz ist, wenn wir aus freiem Willen unsere Wünsche, unser Ego verleugnen, um das zu tun, was Gott will. Und das ist ein täglicher Kampf. Deswegen sagt Jesus, nimm dein Kreuz auf täglich. Ein täglicher Kampf, tägliche Entscheidung. Für wen werde ich leben? Für mich oder für Gott und andere? Wer wird am Steuer in meinem Leben sein heute? Ich oder Gott? Wer hat das Sagen? Ich oder er? Wisst ihr, was das Problem mit meinem Ego ist? Es glaubt an die Auferstehung. Und deswegen muss ich es täglich wieder einschläfern und wieder hinrichten. Das Kreuzigen. Sagen, hey Günther Weber, du bist ein toter Mann, du bist mitgekreuzigt mit Jesus Christus. Es ist nicht einfach, sich selbst zu sterben. Es ist nicht, was unser Selbst tun will. Es ist Nein zu sagen zu unserem Ego, das geht uns echt gegen den Strich. Und deswegen brauchen wir seine Hilfe. Wir brauchen seinen Beistand, der in uns lebt. Und den hat er uns versprochen. Aber ich denke mal auch, wenn ich das hier lese, dass er sagt, nimm dein Kreuz auf täglich, das macht es eigentlich auch einfacher, oder? Es ist einfacher, Tag für Tag zu leben. Jesus hat das gesagt. Tag für Tag, der morgige Tag hat Sorgen genug, sorgt euch nicht um morgen. Tag für Tag ist einfacher. einfacher, heute meine Frau zu lieben, statt egoistisch zu sein. Heute meinem Mann untergeordnet zu sein, statt ihn zu manipulieren, meinen Willen zu tun. Ist okay, ja, heute Abend den Fernseher auszulassen, um mit meinem Kind zu lernen. Heute nicht kritisch zu sein und negativ zu sein. Heute meine Lust zu verleugnen und bunt mit meinen Augen zu machen. Hey, ich will keine Frau lüstern ansehen. Ich will keusch leben. Ist einfacher, es heute zu sehen. Heute diesen Kollegen, den ich am liebsten den Hals umdrehen würde, ein nettes Wort zu sagen. Heute bereit zu sein, von Jesus zu erzählen und Zeuge zu sein. Heute treu zu sein im Kleinen. Heute meine Freizeit aufzugeben, um ihm zu dienen. Es hilft, oder? Es in dieser Perspektive zu sehen. Heute. Macht es ein bisschen einfacher. Ich meine, wenn du jahrelang vorausschaust, sagst man jahrelang ehelos leben und dabei rein zu bleiben, oh Mann. Ein Leben lang Liebe und Treue zu versprechen, die Schwächen des Partners zu tragen, oh Mann. Wochenlang meinen Feind zu lieben, oh oh. Aber heute, okay Jesus, heute, wenn du mir Gnade für heute gibst, dann kann es vielleicht gehen. Und das gibt uns eine gute Perspektive, denke ich. Ist hilfreich. Sagen, okay, heute trage ich mein Kreuz. Ich mache mir keine Sorgen um morgen, aber heute, täglich nehme ich mein Kreuz auf. Und dann der dritte Punkt oder zweite Punkt, je nachdem, wie wir sehen wollen, nachdem du dich selbst verleugnet hast, dein Ego hingerichtet hast, das negative Aspekt, dann kommt der positive Aspekt, dann sagt Jesus, okay, und dann folge mir nach. Jesus nachfolgen heißt einfach Ja zu sagen zu ihm. Ja zu sagen zu seinem Willen. Ja, Jesus, ich will dir gehorsam sein, dem, was du mir sagst, hier in deinem Wort, dem, was du zu meinem Herzen sprichst. Ja zu sagen zu seinem Willen. Einfachen, vertrauensvollen Gehorsam zu leben. Ich bin ihm hingegeben, damit er sein Leben durch mich leben kann. Und das ist Jüngerschaft. Das ist, was Christsein bedeutet. Wenn jemand mir nachkommen will, sagt Jesus, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf täglich und folge mir nach. Es mag vielleicht jemand sagen, ist es nicht furchtbar ungesund, sich selbst so zu verleugnen? Ist es nicht ein Verlust, so von Jesus eingenommen zu sein? Nee, es ist das Wunderbarste, was es gibt. Das, wozu wir geschaffen sind. Das Kreuz ist der Weg zur Auferstehung. Mein Tod, der Tod meiner Selbstsucht, bedeutet seine Auferstehung in mir. Und das ist wunderbar. Selbstsucht ist ein Tyrann. Mein Ego ist ein Tyrann. Und was ich mache, wenn ich mich selbst verleugne und Jesus nachfolge, ich tausche diesen Tyrann aus gegen die wunderbarste Person im ganzen Universum, die es gibt. Der Heilste, der Heiligste, die glücklichste Person, die je gelebt hat, Jesus Christus, in mir. Vielleicht denken wir mal kurz nach über die Lebensqualität unter Anführungszeichen eines Toten. Der macht sich keine Sorgen, oder? Er hat keine Angst mehr, keine Menschenfurcht, keine Eifersucht, keine Bitterkeit, kein Neid. Und lass uns nachdenken über die Lebensqualität von Jesus. Ich mag Jesus in den Evangelien. So ein Herz für die Menschen. Wo hier der allmächtige Gott so zärtlich die kleinen Kinder auf dem Arm hält und sagt, hey, lass sie zu mir kommen. Der so machtvoll ist und doch so sanft ist und so heilig, ganz klar sagt, wo es lang geht. Auf der anderen Seite so barmherzig, die Ehebrecherin, hey, ich verurteile dich nicht. Aber geh, sündige nimmer. Wäre das nicht Lebensqualität, so zu leben wie Jesus, so zu lieben wie er? Nicht bitter zu sein, sondern zu vergeben. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Die Menschen, die mich gerade ans Kreuz genagelt haben, die mich gerade umbringen. Selbst in so schmerzhaften, schlimmen Umständen nicht auf mich selbst zu sehen, sondern, oh, meine Mutter braucht Versorgung. Hey, Johannes, willst du dich nicht um sie kümmern, wenn ich gestorben bin? Jesus, immer liebevoll, immer im Frieden mit dem Vater, nie verbittert, nie zornig. Gerechten Zorn hat er schon gehabt, aber nie dieses Selbstsüchtige. Wäre das nicht Lebensqualität, so zu leben? Wäre das nicht gut? Wäre das nicht heil? Und wir könnten uns den Kontext hier anschauen. Kontext von dem, was wir vorher gelesen haben, Kapitel 8 und Kapitel 9. Wenn wir ansehen, Menschen, die Autorität Jesu in ihrem Leben erfahren haben, wie ist es denen gegangen? Die Jünger, die mit ihm im Boot waren, wo er den Sturm gestillt hat. Dieser Demotisierte, der Jesus begegnet ist und er ist frei geworden. Diese blutflüssige Frau, die Jesus geheilt hat, Jairus, dessen Tochter Jesus von den Toten auferweckt hat. Jesu Autorität ist nichts Schlimmes oder Grausames oder Einengendes, das ist wunderbar, oder? Wenn wir das hier im Kontext sehen. Also warum sollten wir Angst haben, uns ihm zu unterwerfen? Nächste Woche werden wir uns die Frage stellen, warum soll ich mir selbst sterben und Jesus nachfolgen, so leben, wie er gesagt hat. Und Jesus wird dreimal sagen, denn, er wird uns das begründen. Er wird sagen, denn dann werdet ihr wahres Leben erfahren und ihr werdet euer Leben oder eure Seele euch selbst gewinnen, nicht verlieren, wie wir oft denken. Und ihr werdet bestätigt werden von Jesus vor dem Vater. Der Grund, warum Jesus so hohe Anforderungen an uns stellt, ist, weil er unser Bestes will, weil er uns lieb hat. Das ist seine Motivation. Deswegen sagt er, hey, komm, verleugne dich selbst, lass mich ansteuern. So viel besser, so viel heiler. Aber bevor wir Auferstehung erleben können, müssen wir sterben. Es geht nur übers Kreuz. Und du wirst Jesu Leben nie erleben. Geht nur übers Kreuz. Bist du bereit dazu? Bist du bereit zu sterben? Ich denke, für heute Morgen ist dieser Vers 23 wirklich genug für uns zu kauen. Selbst verleugnen, sich selbst sterben und Jesus nachfolgen. Das reicht mir für diese Woche. Ich möchte uns zum Abschluss herausfordern, erstens mit einem Zitat, einem traurigen Zitat von Kent Hughes und als zweites durch ein Beispiel, ein Vorbild, einen Lebensbericht, den ich gelesen habe diese letzte Woche. Und wir können uns fragen, wie sieht es bei mir aus? Wie sieht es mit meiner Nachfolge aus? Also zuerst dieses Zitat von Ken Hughes. Er schreibt, die Ausrichtung auf uns selbst ist Teil der modernen evangelikalen Identität. Das ist der Grund, warum sich immer mehr evangelikale Gemeinden und Christus wenig um die Ehre Gottes sorgen oder darum, wie sie die Verlorenen in der Welt erreichen können. Für sie existiert das Christentum, um ihr eigenes Leben voranzubringen, ihren Ehen zu helfen, ihr Bankkonto zu bereichern und ihr Prestige zu erhöhen. Aber das Kreuz tragen, einen Preis bezahlen, um zu Jesus Christus zu stehen? Nein, danke, sagen viele Evangelikale. Man möge Gott uns helfen und uns korrigieren. Hier ist die Lebensgeschichte von Paul Carlson. Er wurde 1928 geboren Und sein Kindheitstraum war, Arzt zu werden. Und er hat diesen Traum verwirklicht, er ist auf die Uni gegangen, hat Medizin studiert, hat eine Privatpraxis eröffnet, ist wirklich gut gegangen. Und dann 1961 hörte er und seine Frau von der Not der Menschen in dem damaligen Belgisch-Kongo. Und er hat einen Kurzmissionseinsatz gemeinsam mit seiner Frau Lois gemacht, so einen Hilfseinsatz dort in den Kongo. Und das war ein Anstoß, um den Herrn dort zu dienen als Missionsarzt. Und er ist in ein Krankenhaus nach Wasolo in den Kongo gegangen, hat dort kranken Menschen gedient als dem Herrn. Und dann ab 1964 haben sich kommunistische Rebellen ausgebreitet in diesem Gebiet. Und bei der Gemeindekonferenz 1964 dort im Kongo hat der Paul den Abendmahlgottesdienst geleitet. Und er hat Folgendes gesagt zu seinen Mitgeschwistern. Er hat gesagt, wir wissen nicht, was 1964 und 65 passieren wird, bis wir uns wiedersehen. Wir wissen nicht, ob wir leiden oder sterben müssen dieses Jahr, weil wir Christen sind. Aber das ist egal. Unsere Aufgabe ist es, Jesus nachzufolgen. Meine Freunde, wenn ihr heute nicht gewillt seid, für Jesus zu leiden, nehmt nicht teil am Abendmahl. Jesus nachfolgen bedeutet, gewillt zu sein, auch für ihn zu leiden. Und als Paul und Lois gehört haben, dass die Rebellen unterwegs waren, nach Wasolo, nach ihrer Stadt, hat Paul seine Frau und seine beiden kleinen Töchter ins Ausland gebracht, in Sicherheit. Und dann ist er alleine zurückgegangen in sein Krankenhaus zu den Menschen, die ihn gebraucht haben. Und am 9. September berichtete er von Unruhen in der Stadt. Und der nächste Bericht, den seine Frau bekommen hat, war, dass Paul und mit ihm drei katholische Priester, die seine Freunde waren, dass die gefangen genommen wurden, dass das Krankenhaus niedergebrannt worden war, in dem er gedient hat. Am 24. September hat sie einen Brief bekommen von ihm. In dem schreibt er, wohin es von hier aus weitergeht, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass ich mit ihm sein werde. Wenn ich durch Gottes Gnade überleben werde, was ich bezweifle, werde ich zu seiner Ehre leben. Am 21. Oktober, ungefähr einen Monat später, erreichte Lois die letzte Botschaft auf ein Papierstück gekritzelt. Da schreibt Paul, ich weiß, dass ich bereit bin, dem Herrn zu begegnen. Aber meine Gedanken an euch machen es schwieriger. Ich vertraue darauf, dass ich ein Zeuge für Christus sein kann. 5 Tage später haben die Rebellen in ihrem Radio verkündigt, dass sie einen Gefangenen gemacht haben namens Major Carlson und dass sie ihm in der Hauptstadt den Prozess machen werden. Und sie haben ihn in die Hauptstadt gebracht und er ist einer ihrer öffentlichsten Gefangenen geworden. Jeden Tag haben sie eine Scheinhinrichtung vollzogen an ihm und haben ihn, statt ihn hinzurichten, verprügelt. Im späten November wurde Carlson in ein anderes Hotel verlegt, das als Gefängnis diente. Und dort sagte er zu seinen Mitgefangenen, ich kann nicht an die Zukunft denken. Ich kann nur einen Tag nach dem anderen leben und dem Herrn für diesen Tag vertrauen. 4 Tage später wurden die Gefangenen von Flugzeuglärm geweckt und ihre Peiniger, die Kommunisten, sind durch die Gänge gelaufen und haben gesagt, alle raus, alle raus. Und als sie da rausgelaufen sind, haben sie gesehen, dass belgische Fallschirmjäger gelandet sind und die Rebellen haben die Gefangenen, ungefähr 250 Leute, in dem Stadtplatz zusammengetrieben, haben gesagt, setzt euch alle hin. Überall um sie her war Maschinengewehrfeuer. Und plötzlich haben die Rebellen begonnen, in die Menge zu feuern. Und Carlson und ein paar Freunde haben versucht zu flüchten zu einem Haus hin, um sich dort in Sicherheit zu bringen. Und sie mussten eine Mauer, eine gemauerte Mauer überwinden, um dorthin zu kommen. Und Carlson hat einem Mitmissionar gedeutet, hat gesagt, hey du, geh zuerst rüber, und er hat ihm rüber geholfen. Und dann streckte dieser Missionar dem Carlson die Hand über die Mauer, um ihm zu helfen, und da sind 5 Schüsse gefallen und Carlson fiel tot auf die Straße. Der Missionar hat später gesagt, indem er mich vorließ, starb Paul, damit ich leben konnte. Und auf seinem Grabstein stand geschrieben, Johannes 15, Vers 13, größere Liebe hat niemand als die, dass er sein Leben hingibt für seine Freunde. Jesus sagt uns heute Morgen, wenn jemand mir nachkommen will, verleugne er sich selbst, nehme sein Kreuz auf, täglich, und folge mir nach. Bist du ein Nachfolger Jesu? Lass uns beten. Jesus, es fordert uns echt heraus. Es fordert uns heraus, Herr, diesen Götzen unseres Egos zu kreuzigen, Herr, hinzurichten und für dich zu leben. Nicht zu sehr an uns zu denken, sondern dich und an andere. Das ist die Herausforderung unseres Lebens, Jesus. Und ich danke dir, Herr, für dieses Vorrecht, dass du uns berufst, deine Nachfolger zu sein. Aber wir wollen auch ehrlich sagen, Jesus, wir kämpfen wirklich damit. Wir lieben uns selbst viel zu viel, Herr, und andere viel zu wenig. Aber ich danke dir, dass du in uns lebst, Herr. Und wenn du uns ein Gebot gibst, dann gibst du uns auch die Kraft, es zu tun. Und ich bitte um deine Hilfe für jeden Einzelnen von uns, uns selbst zu verleugnen und dir Raum zu geben in unserem Leben, damit du dein Leben, dein Auferstehungsleben ausleben kannst durch uns und in uns. Dass wir nicht uns selbst verwirklichen, sondern dass wir dich verwirklichen mit unserem Leben, dass du sichtbar wirst. Hilf uns, Herr Jesus, dabei. Und ich bitte dich, sprich zu uns persönlich, zeig uns, was es persönlich für uns bedeutet. Die Bereiche in unserem Leben, wo wir Nein sagen müssen zu uns, zu unseren Wünschen und unseren Plänen und Ja sagen zu dem, was du uns sagst. Hilf uns, Herr, und stärk uns. Ich bete, wenn wir jetzt gemeinsam Abendmahl feiern, dass du uns näherst und stärkst. Danke, dass du für all unsere Schuld gestorben bist, dass wir das auch immer wieder in Anspruch nehmen dürfen. Und Jesus, wir wollen uns entscheiden, heute zu sterben, für heute dir nachzufolgen, nicht für uns selbst zu leben. Stärk uns jetzt, wenn wir an deinen Tisch kommen dazu. Darum bitte ich dich in Jesu Namen. Amen.